Heute sprechen wir über einen Ort, den viele lieber meiden und über Menschen, die dort oft aufgegeben werden, das Gefängnis. Denn gerade jene, die abgelehnt, als schwierig gelten oder schnell als Querulanten abgestempelt werden, brauchen besonders eines: Verständnis, Begleitung und jemand, der sich Sorgen der Menschen anhört.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier. Die Gefängnisseelsorge stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ohne zu beschönigen, ohne zu verharmlosen, aber mit einem klaren Blick auf die Würde jedes Einzelnen. Wir sprechen über Schuld, Vergebung und darüber, warum ein Mensch seine Würde niemals verlieren darf. Mein Gast ist Dr. Helmut Eder, Gefängnisseelsorger in Garsten bei Steyr. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, willkommen. Bin gern da.
Helmut, du arbeitest täglich mit Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben. Was bedeutet Schuld für dich persönlich jenseits von juristischen Begriffen?
Schuld heißt für mich, zu lernen, umzugehen mit dem, was sie in ihrer kriminellen Disposition oder in ihren kriminellen Handlungen gesetzt haben, Verantwortung übernehmen. Und das kann diese moralische, auf das Gewissen drückende Schuld sein oder eben, was habe ich zu verantworten, dass Menschen leider wegen mir nicht mehr leben oder wegen mir ein eingeschränktes Leben haben. Aber das ist ein schwieriger Prozess, dass sie überhaupt sich hinblicken trauen auf ihre Schuld. Am Anfang, bevor, wann sie kommen, haben sie viele Dinge, wo sie erklären, warum sie dorthin gekommen sind, aber die persönliche Übernahme von Verantwortung bezüglich ihrer Schuld, das ist ein längerer Prozess.
Begegnet dir Schuld im Gefängnis eher offen ausgesprochen oder eher verdeckt, etwa durch Rechtfertigungen oder Schweigen?
Genau, also wie ich zuerst schon gesagt habe, Rechtfertigung und Schweigen ist am Anfang eines Prozesses, wo ein Vertrauen zum Seelsorger da ist und inzwischen habe ich zu vielen vertrauensvolles Verhältnis, können wir gemeinsam auf diese Schuld hinschauen. Dann ist es aber nur in einem vertrauten Raum möglich, darüber auch zu reden, weil es ist schambesetzt und eben mit schlechtem Gewissen. Und sie wissen auch, dass ich nichts weiter sage, außer alles, was im Rahmen der Seelsorge gesprochen wird, darf niemand wissen. Das ist absolute Verschwiegenheit.
Gibt es einen typischen Moment, an dem ein Häftling beginnt, sich erstmals ernsthaft mit seiner Schuld auseinanderzusetzen?
Ja, ich bin im Garsten in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Das heißt, das sind Menschen, die eine psychische Störung oder Labilität haben. Da kann ich keine generelle Aussage machen. Auffällig ist, wir sind auch Untersuchungshäftlinge von Bezirk Steyr dort, wenn die zum Gottesdienst kommen. Als erste Mal, die sind frisch in der Untersuchungshaft, wissen noch nicht, wie das Urteil ist. Da ist der beste Moment, darüber zu reden. Also die sind in einem Krisenmodus und da passiert es eigentlich fast immer, obwohl ich die Leute nicht kenne, dass sie sehr offen reden, was sie spüren. Den Helmut kann man was anvertrauen. Da gibt es oft auch Tränen, da gibt es oft große, tiefe Gespräche gleich am Anfang. Und da schaue ich immer in die Untersuchungshaft und die dürfen auch zum Gottesdienst gehen. Da passiert einiges, ja.
Du hast erlebt, dass viele Männer zunächst sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Warum ist es für Menschen so schwer, Schuld anzuerkennen?
Ja, ist auch wieder eine große Frage, die allgemein zu beantworten. Also, wenn ich bei den Menschen schaue, die eine psychische Störung haben, die haben also oft seltener eine Empathiefähigkeit. Also, dass sie einfühlen, dass jemandem was weh tut oder dass sie jemanden äußerlich wie auch innerlich verletzt habe. Wir haben ganz viele Sexualstraftäter, die haben ein Frauenbild, ja, gesagt, die gehört mir, und wenn es irgendwie tut, kann ich sie schlagen. Also so ein Besitzdenken. Bis man da hinkommt, dass es ein erwachsenes, auf Augenhöhe basierende Beziehungskonstellation ist, dauert schon sehr, aber das ist zum Teil aufgrund ihrer Erziehung, ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrer Bildung ganz schwer möglich, da an dem zu arbeiten.
Ist dieser plötzliche Erkenntnismoment, ist der plötzlich da oder ist das eher ein längerer Prozess?
Es ist ein längerer Prozess. Wobei ich schon bei drei jetzt wirklich erlebt habe, dass im Moment, wo ich mit ihnen gesprochen habe, ihnen so eine Art wie ein Schuppen von den Augen gefallen ist, wegen mir leben drei Menschen nicht. Ja? Also ich bin das. Ja? Und dann bin ich da, die zu stützen, weil das ist oft mit Tränen, mit Wut oder Trauer verbunden. Und da gilt es in diesem Moment sehr behutsam, diese Männer da aufzufangen. Ja.
Und wann kommst du persönlich an deine Grenzen, wo ein vernünftiges Gespräch einfach nicht mehr möglich ist oder wo es nicht mehr weiterführt?
Ja, an die Grenzen komme ich eigentlich nie, weil ich hauptsächlich der Zuhörende bin. Und da kommen an keine Grenzen. Nur wenn wer sagt, ja, ich will jemanden von der Justizwache Beamten schädigen, weil der so gemein ist, der sperrt mich immer ein und den will was weiß ich, abstechen, dann komme ich an die Grenze und da sage ich Stopp, ich muss das weitermelden. Ja. Also wenn ich spüre, das Einzige, was ich weitermelde, ist, wenn eine Drohung da ist, und das sind ja Menschen oder Männer, die ja schwere Taten begangen haben, da ist.
Wo entsteht dann auch ein gewisser Hass, unter Anführungszeichen, gegen dich?
Nein, ist noch nicht passiert. Nein. Und dann, weil ich habe einen schon darauf angesprochen und gesagt, du hast jetzt gerade eine Drohung ausgesprochen. Nein, das war ihm nur wichtig, meine Luft, er tut das eh nicht. Ja. Also ich bin ihm in der Beziehung geblieben, er hat sich wieder beruhigt. Er hat gesagt, aber wenn ich spüre, du möchtest das ernsthaft machen, diesen Beamten, und gesagt, muss ich das weitermelden. Ja. Aber da ist eine gute Beziehungsebene, Vertrauensebene, kann er mit denen sehr offen reden. Und das, bis jetzt hat man noch nie wer was da also beanstandet oder kommen genommen.
Du begleitest ja Häftlinge über längere Zeiträume. Woran merkst du, dass jemand beginnt, seine Tat wirklich anzunehmen?
Ja, wenn das Gespräch, wie soll ich sagen, in eine Atmosphäre kommt, wo er nachdenklicher wird, wo er ringend ist, wo er Wörter findet für das, was da auch passiert ist. Ja. Und die haben ja auch oft sprachlich nicht diese Ausdrucksfähigkeit. Ich spüre das oft körperlich, dass sie zittern beginnen und sagen, ja, und das, und viele sagen, also das erste Indiz ist immer, wenn sie sagen, könnte ich noch einmal zurückreisen in diese Zeit, ich würde es nicht mehr machen. Ja. Aber gesagt, das geht halt nicht. Ja. Also das ist ein Indiz, ich würde es eigentlich ungeschehen machen, weil das ein Blödsinn war, weil das ein Verbrechen war, was ich gemacht habe.
Und was man sagen kann, ist eher das Zuhören oder die Gespräche, diese Wertschätzung auf diesem Weg?
Das Zuhören. Also wichtig ist, die erste Brücke ist immer, ich bin einfach da, ich höre zu und sie können endlich einmal frei reden. Sie wissen, sie werden von mir nicht bewertet, begutachtet wie bei anderen. Dadurch ist eine Öffnung möglich, dass sie mir die Dinge anvertrauen können. Und wenn die mal ins Reden kommen, komme ich oft gar nicht mehr zu Wort, weil es einfach alles einmal loswerden können, was sie lange zurückhalten, dass ohne moralischen Verurteilung einmal mir die Dinge sagen können, wie sie es erleben und wie sie es erlebt haben.
Gibt es Personen, die mit dir weiterhin in Kontakt bleiben wollen?
Also ausdrücklich hat schon einige gegeben, die wieder draußen sind, aber sie haben es noch nicht gemacht. Ich habe gesagt, meine Telefonnummer ist öffentlich auffindbar, wenn sie einen Kontakt wollen, ich werde niemanden verweigern. Aber ich habe gesagt, meine Rolle ist hauptsächlich im Gefängnis. Und die drei, die gesagt haben, sie werden sich sicher melden, haben sie nicht gemeldet. Ich sage gerne, habe ich gesagt, genießt es, wenn ihr wieder draußen seid, schaut, dass ihr Leben führt. In einem verantwortlichen Maß, in einer guten Balance, nicht zur Flasche oder zur Drogen greifen, weil das beeinflusst euch so, dass möglicherweise wieder zu Taten kommt. Und das ist eine gesunde Entwicklung. Wenn sie sich nicht mögen, dann denke ich mir, ob ich es richtig mache. Aber ich wehre mich nicht. Also wenn sich wer meldet, ist es für mich auch kein Problem.
Du sagst in einem gegebenen Interview sinngemäß, du siehst den Menschen, nicht nur die Tat. Warum ist diese Haltung im Umgang mit Schuld so entscheidend?
Das Entscheidende ist, und zwar, ich glaube, dass es für jeden Menschen gilt. Ich habe das in der Schule gelernt. Ich habe zuerst die Person, das Kind, den Jugendlichen gesehen und dann seine Handlung, die nicht in Ordnung war. Und im Gefängnis spezifiziert sich das nochmal. Und ich kann nur auf dieser menschlichen Ebene ihm signalisieren, du bist ein würdevoller Mensch und ich schenke dir die Würde und Aufmerksamkeit, unabhängig von dem, was du gemacht hast. Und das spüren sie relativ bald, dass sie das ernst machen und das ist meine Haltung. Also das ist diese Unterscheidung und die bringt auch kognitiv sehr viel, weil wenn ich die Tat immer einblenden würde, was der gemacht hat, dann stand das zwischen uns, das kann ich wirklich völlig weg. Außer er will hinschauen zur Tat, dann schauen wir aber gemeinsam hin und nicht alleine im Sinne von moralischer Verfehlung.
Verstehe. Viele Menschen tragen ja Schuldgefühle dann mit sich, auch ohne strafrechtliche Konsequenzen. Mhm. Was können wir von deinen Erfahrungen im Gefängnis für unseren eigenen Umgang mit Schuld lernen?
Also der wichtigste Punkt wäre, den eigenen Anteil an einem Geschehen oder Situation, wo es unangenehm ist, wo was passiert ist, wo ich verbal abgewertet habe, den eigenen Anteil anzuschauen. Das würde jeden Menschen aus christlicher Perspektive, das ist nicht immer leicht, weil leichter ist es, gesagt, der andere war das Problem, der andere hat mich provoziert, die Frau hat mir nicht gefolgt, der hat so blöd geschaut und deshalb habe ich so handeln müssen. Aus dieser Rechtfertigung der eigenen Tat, was ist mein Anteil? Ja, wo gibt's bei mir Punkte, wo ich sage, wenn der so schaut oder wenn ich das Geräusch höre oder wenn mit mir wer so umgeht, kriege ich diese Gefühle und das ist auch ein längerer Prozess. Und für uns Menschen außen ist einfach zu lernen, was trage ich dazu bei, dass eine Situation deeskaliert und was könnte mein Anteil sein, wenn es eskaliert. Es gibt nicht nur rein, der eine ist völlig unschuldig, der eine ist schuldig, sondern es ist ja so ein Miteinander, wo eine Situation eskalieren kann.
Das, was du sagst, ist an sich ja logisch und verständlich, aber du hast ja gesagt, das sind Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Kriegen die das überhaupt mit oder kann man das so vermitteln, dass sie die eigene Schuld anschauen?
Also schon, also zum Beispiel, es gibt einige, die narzisstische Störungen haben. Also, und zwar schwere narzisstische Störungen. Da braucht es zum Beispiel ein Fingerspitzengefühl, Beziehungsebene, dass man dem vertrauen kann. Und da habe ich auch schon gespiegelt und gesagt, es könnte ja sein, dass wer Angst hat vor dir, wenn du so auftrittst. Ja, was? Von mir kann man ja nicht Angst haben. Ich habe gesagt, wohl, es hat diese, ich habe nicht Angst, aber andere haben Angst. Und deshalb machen sie sich kleiner und das hat bei dem anderen angetriggert, dass er halt dann diese Taten begangen hat. Also es ist durchaus möglich, mit persönlichkeitsgestörten Menschen auch an ihrer Schuld und Verantwortung zu arbeiten. Das ist möglich, weil sie müssen im Gefängnis auch miteinander auskommen. Gibt ja oft Konflikte, Streithandel und so. Und nachher habe ich die Geduld auch, wenn wer über das reden will, mir mal das anzuhören und gesagt, dein Widersacher, mit dem habe ich auch ein Gespräch geführt, der sagt das ganz anders. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Also einfach so, und gesagt, der hat eine Wahrheit und du hast eine Wahrheit, das zu schätzen, aber in Summe hast du einen Anteil und er einen Anteil. Ja, hast eigentlich recht, ja. Also die Anteile immer wieder zu positiv zu motivieren, die anzuschauen.
Gibt es einen ersten kleinen Schritt, den jeder gehen kann, um ehrlicher mit der eigenen Schuld umzugehen?
Ja, einfach sich nicht als fehlerlos und als perfekt zu meinen, man ist perfekt im Leben. Ich sage auch immer, ich habe einiges nicht gut gemacht, ich bin kein perfekter Mensch, mit dem fange ich oft an, was ich schon alles auch gedacht habe, gesagt, aber ich probiere halt mit dem, mit meinen Defiziten, mit meinen Unzulänglichkeiten umzugehen und das kann eine Brücke sein. Und das ist, glaube ich, auch in der Spiritualität eine wichtige Frage, wenn wir das beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also wo wir der Schuldgeschichte vielleicht unbewusster haben, ja, verbal, denkerisch, ausgrenzend, dass man da hinschaut und lernen kann. Als lernender und offener Mensch, glaube ich, kann man da offen mit dem umgehen.
Was gibt dir persönlich Kraft, täglich mit Schuld, Leid und innerem Kampf konfrontiert zu sein?
Was mir Kraft gibt, sind diese besonderen Menschen. Also die meisten Gespräche ist eine große Dankbarkeit da. Also wirklich, ich gehe oft beschenkt nach außen. Da habe ich nicht so viel gegeben, sondern der hat mir viel gegeben. Ja. Also das ist wirklich was Wechselseitiges. Es ist schon anstrengend, weil oft so 9 Gespräche hintereinander in 10 Stunden, das ist wirklich sehr, sehr viel. Dann ist wichtig, die Zugfahrt von Gast nach Linz. Da kann ich auch vieles hinten lassen. Bewegung, Sport ist für mich wichtig. Und ich bin ja nicht 5 Tage dort, sondern nur 3 Tage. Wenn man das so ausgesucht hat, 5 Tage in der vollen Präsenz, das wäre mir zu viel, aber 3 Tage schaffe ich.
Spannend. Ja. Lieber Helmut, sehr spannende Antworten. Zum Schluss noch 2 Fragen. Ja. Was kann die Beichte, was ein sensibles Gespräch nicht kann oder auch umgekehrt?
Also ich habe so beichtähnliche Gespräche. Und ich habe einen guten Priester, der auch fallweise reinkommt für Beichtgespräch, weil manche wünschen sich wirklich die sakramentale Beichte. Und ich sage, dieses Sakrament, dieses Ritual, was ich habe, ist großartig. Ist wirklich großartig. Es wird nicht mehr gepflegt, aber dort drinnen diese totale Lossprechung. Also ich habe da Menschen erlebt, die dann verändert, erfüllt und rausgekommen sein. Kommt mit Segen, mit der Stola, mit dem Priester, mit der Umarmung. Und die Buße ist nicht so sehr, dass der jetzt 10 Vater unser beten muss, sondern, dass er sich getraut hat, sich dem einem anderen Menschen zu öffnen und um Verzeihung zu bitten. Also das Ritual ist großartig. Das haben die anderen Religionen nicht. Ich merke im Gespräch mit Muslimen oder eben mit Andersgläubigen, dass das eigentlich eine schöne Form ist und dass da kein Rest bleibt. Also wenn ich wirklich mich losbrechen lasse, kann ich bei 0 eigentlich wieder anfangen. Natürlich hat die Tat oder das schlechte Gewissen kommt ja immer wieder, aber die Schuldlossprechung ist definitiv in diesem sakramentalen Sinne gegeben. Und ich fördere das auch, dass ich sage, es gibt beim Priester auch und gesagt, nein, es genügt mit dir. Dann sage ich, es ist zwar kein Sakrament, das ist dann deiner egal, aber es ist ein beichtähnliches Gespräch. Also wichtig ist für mich die Unterscheidung. Aber die Öffnung ist eine super, super Sache, was wir reden. Ein Schatz eingekommen. Ja.
Super. Jetzt wirklich die letzte Frage. Wenn du den Hörerinnen einen Gedanken zum Thema Schuld mitgeben könntest, welcher wäre das?
Verantwortlich leben und ethisch sich die Dinge anzuschauen, wie man lebt, was man macht, dass wir den anderen Menschen, wo wir vielleicht schuldig werden, dass man das minimiert. Also verantwortlich, reflektiert und ethisch leben. Das würde ich mitgeben. Aber keine Angst haben vor Versagen oder wo man Fehler macht. Fehler ist nie eine Katastrophe. Aber wenn ich den Fehler entweder verleugne oder dem anderen zuschiebe, dann wird es schlimm. Aber so eine ethisch, das sehe ich, ja, ich mache nicht alles richtig. Aber wenn ich mal einen Fehler mache, kann man so sagen, um Verzeihung bitten, wieder aufstehen, weitergehen. Das würde ich ermutigend allen sagen.
Lieber Helmut, danke für deine Zeit.
Ja, bitte gerne, bitte.
Gefängnisseelsorge ist kein Wegsehen und kein Schönreden. Was heute deutlich geworden ist, der Mensch verliert nie seine Würde. Nicht durch seine Tat, nicht durch seine Geschichte, nicht durch Mauern oder Gittern. Mein Gast war dieses Mal der Gefängnisseelsorger in Garsten, Dr. Helmut Eder. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.